Liebe Geschwister, ich bin einmal über Mitfahrgelegenheit, habe ich jemanden mitgenommen, einen jungen Mann, und bin mit ihm ins Gespräch gekommen über Gott und über den Glauben. Und dieser Mann wirkte sehr unglücklich auf mich, als er mit mir mitgefahren ist. Er wirkte sehr traurig und er hatte sehr viele Fragen. Und im Gespräch kam so allmählich raus, ich habe das auch gar nicht forciert, sondern es kam eher von ihm, dass er mich darauf ansprach, dass es irgendwie für ihn wie so sein Schicksal ist. Er fährt sehr oft über Mitfahrgelegenheit und jedes Mal fährt er mit einer jungen Pastorin, einem Theologen oder einem Theologiestudenten. Das steht in der Anzeige nicht mit drin, was man so macht, sondern einfach nur, welches Auto man fährt. Und irgendwie erwischt es ihn jedes Mal. Und man merkte, dass er mit dem Glauben und mit Gott ganz stark am Ringen ist. Aber er machte ganz klar, ich habe ein Problem damit, zu glauben. Ich brauche einen Beweis. Ich will wissen, was dahinter steckt. Ich möchte eine Garantie dafür haben. Und das einfach zu glauben, das klappt einfach nicht. Und wir haben darüber gesprochen und wir haben damit gerungen und kamen aber immer wieder dahin, dass eine Begegnung mit Gott einfach nicht hundertprozentig erklärt werden kann. Man kann immer auch eine andere Lösung dafür finden, selbst wenn man dahin kommt und sagt, es war immer alles nur Zufall. Alles Zufall, dass es irgendwie so geklappt hat. Man kann noch so viele Begegnungen mit Gott haben oder auch Berichte über ihn hören. Am letzten Ende muss man es glauben. Man muss es annehmen, man muss es für wahr halten. Und selbst wenn ich sage, ich kann für mich sagen, ich weiß, dass es Gott gibt, wenn ich mit einem Atheisten darüber spreche und ihm das so sage, sagt er, ich weiß aber, dass es ihn nicht gibt. Und dann sage ich, ich glaube es aber trotzdem. Und bei dem Atheisten ist es am Ende genauso ein Glauben, dass es Gott nicht gibt, weil wir auch keinen Beweis dafür haben, dass es ihn nicht gibt. Ich bin selber jemand, der gerne sehr logisch denkt. Und manchmal würde ich mir das wünschen, dass es irgendwie so eine Beweiskette gibt und am Ende kommt dann raus, da ist Gott. Ich würde es super finden, das jemanden so ganz genau und analytisch erklären zu können. Und dann merke ich aber, dass wenn Gott in mein Denkschema passen würde, wenn ich das schaffen würde, das ganz genau zu erklären, dann wäre Gott mit einmal nur noch ein Bruchteil von dem, was er in Wirklichkeit ist. Denn er ist Gott und damit kann ich ihn lediglich mit meinem menschlichen und meinem individuellen Erfahrungs- und Wissenshorizont verstehen. Immer nur ein Stück von ihm, aber nie in seiner ganzen Fülle. Gott wird immer auch ein Geheimnis für mich bleiben, obwohl ich mir sicher bin, dass es ihn gibt. Er wird immer geheimnisvoll und immer nur stückweise von mir zu erkennen, zu begreifen und von ihm zu lernen zu sein. In dem Predigttext heute geht es genau um dieses menschliche Verstehen, um unser System, Gott und die Welt zu verstehen und zu entdecken und seine Weisheit, mit der er darauf reagiert, mit der er dem begegnet. Ich lese uns den Predigttext aus 1. Korinther 2, die Verse 1 bis 10. Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam und euch Gottes verborgenen Plan zur Rettung der Menschen verkündete, habe ich euch doch nicht mit tiefsinniger Weisheit und geschliffener Redekunst zu beeindrucken versucht. Ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu kennen als Jesus Christus, und zwar Jesus Christus, den Gekreuzigten. Als schwacher Mensch trat ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst. Mein Wort und meine Botschaft wirkten nicht und durch Tiefsinn und Überredungskunst, sondern weil Gottes Geist sich darin mächtig erwies. Euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf die Kraft Gottes, die tiefe Weisheit in der Botschaft vom Kreuz. Auch wir verkünden tiefsinnige Weisheit für alle, die dafür reif sind. Aber das ist nicht die Weisheit dieser Welt und auch nicht die ihrer Machthaber, die zum Untergang bestimmt sind. Vielmehr verkündigen wir Gottes geheimnisvolle Weisheit, die bis jetzt verborgen war. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hatte er den Plan gefasst, uns an seiner Herrlichkeit Anteil zu geben. Aber keiner von den Machthabern dieser Welt konnte Gottes weisheitsvollen Plan durchschauen. Sonst hätten sie den Herrn, der die Herrlichkeit Gottes teilt, nicht ans Kreuz gebracht. Es heißt ja in den Heiligen Schriften, was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Uns hat Gott dieses Geheimnis enthüllt durch seinen Geist, den er uns gegeben hat. Denn der Geist erforscht alles, auch die geheimsten Absichten. Paulus hat diesen Brief an die Korinther geschrieben, also an die Christen in Korinth, weil er von seinen Glaubensgeschwistern gehört hat, dass sie Streit darüber haben, welchem theologischen Lehrer oder Prediger sie folgen sollen. Es gab verschiedene Menschen, so wie es bei uns das heute auch gibt, verschiedene Prediger, die unterschiedlich predigen, manchmal auch unterschiedliche Aussagen machen, aber vor allem auch unterschiedliches Auftreten haben, so wie jeder Mensch unterschiedlich ist. Und in der Gemeinde in Korinth gab es verschiedene Gruppierungen. Die einen sagten, oh, das, was der erzählt, das ist das Richtige, das ist ganz toll. Und die anderen sagten, nein, das, was er erzählt hat, so war das richtig, genau so muss man es machen. Und darüber war natürlich nicht nur die Frage, wen höre ich lieber, sondern auch, wie muss ich mich denn hinterher verhalten? Wie lebe ich richtig als Christ? Was folgt daraus? Und sie haben sich gegenseitig vorgeworfen, weil sie dem anderen Prediger mehr hörten, dass sie dadurch auch falsch ihren Glauben leben, die Frömmigkeit ausleben. Paulus hat bei diesem Ranking, obwohl er viel Einfluss in den Gemeinden hatten, trotzdem nicht gut abgeschnitten. Man warf ihm vor, dass er nicht vollmächtig und eindrücklich genug gepredigt hat, dass sein Auftreten nicht charismatisch genug war oder genug untermalt war. Und jetzt erklärt Paulus in seinem Brief, warum er genauso aufgetreten ist, wie er aufgetreten ist. Warum er in Schwachheit gepredigt hat, so wie er selber nennt, und nicht die Kunst der Rhetorik als Gestaltungsmittel eingesetzt hat. Jesus Christus, hat er gesagt, und das Geschehen am Kreuz haben selber genug Wirkungskraft. Die wirken genug, das muss ich nicht untermalen, indem ich etwas beweise, indem ich etwas dazu veranschauliche, um diese Kraft Gottes weiter hervorzuheben. Gott selber, Jesus selber, hat genug Kraft. Er braucht keine Rhetorik oder keine eindrucksvollen Prediger, die das besonders toll rüberbringen, sondern Gott selber ist derjenige, der hier wirkt. Und es braucht auch keinen Beweis, indem ich irgendein Wunder dazu tue, um zu zeigen, ja, das stimmt wirklich, sondern Gott ist das Wunder. Jesus ist das Wunder und das, was am Kreuz geschehen ist. Und darin liegt viel, viel mehr Kraft als alle anderen Wunder oder tiefen, frommen Erfahrungen, die wir tun können. Die Botschaft von Jesus Christus, sie ist sehr schlicht und gleichzeitig aber extrem kraftvoll, wenn man sie verstanden hat. Und genau da liegt eins der Probleme, das mit dem Verstehen. Denn wenn man die Botschaft nicht versteht, dann ist es nicht einfach nur, dass es unverständlich war, sondern dass man es auch absolut nicht akzeptieren kann. Wenn man nicht an Gott glaubt, dann ist das, was man hier hört, irgendwie fast wie ein Witz. Man kann es sich gar nicht vorstellen. Wenn ich zum Beispiel nicht weiß oder ich weiß nicht, wie ein Radio funktioniert und wenn ich jemanden fragen würde, würde er mir vielleicht was erzählen von Kurzwellen oder von anderen Signalen und wenn ich schlau genug oder wenn es mich genug interessieren würde, würde ich das vielleicht nachvollziehen können und verstehen. Bisher habe ich es nicht begriffen, weil mir auch das Interesse daran fehlt, aber weil ich das Radio anschalten kann, zu Hause oder im Auto und ich höre etwas, glaube ich, dass es funktioniert. Ich kann das nachvollziehen und ich akzeptiere das, dass das so ist. Aber mit dem Geschehen am Kreuz ist das einfach was ganz, ganz anderes. Es ist für die Leute eher wie ein Witz. Das, was da passiert ist, das soll wirklich etwas sein, was etwas bewirkt. Das soll sogar die Botschaft schlechthin sein für einen Christen. Paulus selbst hat es in dem Kapitel davor in Vers 18 auf den Punkt gebracht. Die Botschaft, dass für alle Menschen am Kreuz die Rettung vollbracht ist, muss denen, die verloren gehen, als barer Unsinn erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren darin Gottes Kraft. Man kann diese Botschaft, die also im Kreuz versteckt ist, nur durch den Glauben, durch die Kraft und durch die Wirkung des Heiligen Geistes glauben und verstehen. Für alle anderen erscheint der Tod Jesu am Kreuz als eine Niederlage Gottes. Und Jesu Tod am Ende oder Jesus selber wirkt dann am Kreuz wie eine Witzfigur. Für für den einen von den dreien, die dort gekreuzigt wurden auf Golgatha, war das auch. Ja, wenn du Gott bist, dann steig doch herab. Was für ein Witz. Wenn du jetzt hier nicht runtersteigst, du bist nicht Gott. Es gibt Menschen, die standen vor dem Kreuz und haben in dem Moment kapiert, ja, das, wer hier stirbt, das ist Gottes Sohn. Hier ist Gott selber am Werk. Und für andere war es genau das Gegenteil. Dass wir den jetzt töten konnten, dann kann es ja nicht Gott sein. Das ist ja gar nicht möglich. Es ist vollkommen irrsinnig. Aber nicht nur für die Nichtchristen ist das schwer zu begreifen, zu verstehen, sondern ich merke auch, wie für mich das immer wieder schwierig wird, gerade in Gesprächen mit anderen Menschen, wie kann ich das erklären und wie kann ich das auch selber begreifen? Das Geheimnis Gottes ist so groß, dass wir es in diesem vollen Ausmaß, denke ich, wirklich fast nie begreifen können. Vielleicht haben wir manchmal Momente und dann ist es wieder weg. Also so geht mir das ganz oft. Ich habe das Gefühl, jetzt ist es und dann entgleitet es mir wieder. Aber es ist trotzdem ein sehr wertvoller Moment, dieses Gefühl zu haben, ja, da hat Gott mir was aufgetan. Ich habe was bemerkt und begriffen. Aber es ist nichts zum Festhalten und es ist nichts zum Beweisen, was man da hat. Auch aus uns selbst heraus, also wenn wir das mit unserem Verstand versuchen aufzudröseln, macht es für mich wirklich oft auch gar keinen Sinn, was am Kreuz passiert ist. Aber mit dem Geist Gottes, mit der Kraft Gottes, mit der Liebe, mit der er uns dann begegnet, können wir verstehen und können wir erleben, dass sich dadurch etwas verändert, dass Jesu Tod wirklich uns zur Rettung dient, zur Rettung der Welt und für uns ganz persönlich. Ich möchte diese drei Punkte noch mal etwas genauer anschauen. Der erste, es geht allein um Christus, den Gekreuzigten. In Jesus Christus ist Gott selbst auf die Erde gekommen und hat die Welt mit sich versöhnt. Das ist für uns eine Botschaft, die gerade für uns Christen ziemlich bekannt ist und sehr, die wir uns einfach auch so angewöhnt haben und die wir wenig hinterfragen. Es war ein sehr langer Weg, den Gott mit den Menschen bis dahin genommen hat. Aber durch den Tod am Kreuz hat er alle Schuld der Welt bezahlt und durch die Hingabe seines Sohnes aus Liebe zur Welt mit sich versöhnt. Dieses Geschehen steht im Zentrum der Rettung, die Gott für uns getan hat. Und es ist nicht das allmächtige Herrschen. Und darüber staune ich immer wieder, wenn ich mir überlege, wie macht sich ein Gott bemerkbar? Wie macht sich jemand bemerkbar, der Einfluss und Macht hat? Das macht er, indem er über Menschen herrscht, indem er über Dinge bestimmt, indem man etwas bewegt und bewirkt und den Menschen zeigt, wie groß man ist. Aber Gott tut das nicht, obwohl er der Herrscher der Welt und der Schöpfer der Welt ist, indem er über die ganze Welt herrscht, sondern indem er sich in die Welt hineingibt und ihr sogar unterwirft. Er gibt sich hin für die Welt. Und so unterstreicht Paulus im Endeffekt mit seinen Predigten, wenn er kommt nach Korinth und er tritt nicht so stark auf, sondern er tritt sogar auf und sagt, ich hatte Furcht und ich habe gezittert. Und so habt ihr mich auch wahrgenommen. Nicht nur ich habe das selber so empfunden, sondern ihr habt mich tatsächlich so wahrgenommen und es hat gestimmt. Ich hatte Angst und ich habe gezittert. Ich war in meiner Schwachheit und in meiner Begrenztheit vor euch. Aber genau das unterstreicht, dass Gott uns in Niedrigkeit begegnet. Genau in dem Gegenteil, was wir erwarten, in dem, was schön auswirkt, in dem, was große Wirkung macht, was Eindruck macht. Und besonders in den Erfahrungen oder in den Momenten, wo ich so schwach bin, kann ich erst merken, wie sehr ich Gott brauche, wie sehr er auch in mir wirkt. So stellt Paulus das dar. In der Schwäche und Niedrigkeit hat Gott seine größte Kraft zum Einsatz gebracht. Er hat seine Macht halt nicht durch diese großen Wundertaten erklärt oder durch Krafteinsätze erwiesen, sondern indem er sich selber hingegeben hat und ausgeliefert hat, indem er dem Menschen Macht über sich selber gegeben hat. Und Paulus macht deutlich bei allem, was er predigt und in den Christen in Korinth zu sagen hat, gerade auch wenn es um ihr Leben und ihr Verhalten als Christen geht, geht es immer wieder um diese zentrale Botschaft von Gott, dass er sich uns hingegeben hat, sich für uns gegeben hat. Und daran müssen wir uns messen und immer wieder zurückkehren und uns darauf ausrichten. Genau das tun wir, wenn wir einmal im Monat Abendmahl feiern. Dass wir uns da wieder in diesen Mitte reinstellen, in das geschehen vom Jesus am Kreuz, seinem Tod am Kreuz. Das in den Mittelpunkt rücken, bei allem, was wir sonst in unserem Leben erfahren, wo wir unseren Glauben in unserem Leben auch ausmessen oder testen oder wo er sich bestätigen muss, wo sich unsere Frömmigkeit irgendwie zeigt. Entscheidend ist nicht, dass wir geistliche Höhepunkte haben oder irgendwie Gottes Stärke in ganz besonderem Ausmaß erleben, indem wir so eindrucksvolle Veranstaltungen machen oder ganz, ganz tolle Events planen oder den Menschen besonders hingebungsvoll dienen, sondern wichtig ist, wo Gott wirkt und uns Heil schenkt. Das ist das Entscheidende. Und genau das tut er am Kreuz und in der Niedrigkeit. Und auch die Erfahrungen in unserem Leben, wo Gott wirkt, sind bei den Leuten meistens am stärksten, die viel Schwäche erfahren haben. Wenn wir das in der Bibel, die Geschichten nachlesen, sind die, die am eindrucksvollsten wirken konnten, wie zum Beispiel ein Paulus oder ein Jeremia oder ein Jesaja, diejenigen, die mit am meisten gelitten haben. Auch unter ihrer Botschaft und unter dem, was sie bringen konnten. Das ist natürlich nicht angenehm und das ist natürlich nicht das, was wir uns wünschen, vor allem wenn wir darüber nachdenken und darauf hoffen, dass Gott es gut mit uns meint. Aber trotzdem, so unangenehm solche Situationen auch sind, umso tiefer berührt uns Gott genau in den Momenten. Und am Ende sind sie die Highlights in unserem Leben und die, die durchtragen als die anderen tollen Veranstaltungen, die man so erlebt und die man so von Gott bekommt. Auch das sind gute Dinge, auch die tragen uns durch, aber sie sind am Ende meistens nicht das, was uns in den Tiefpunkten trägt. Da ist es die Erfahrung Gottes auch trotzdem da. Gott ist dabei. Zweitens, die Welt hat andere Maßstäbe, Weisheiten und Erkenntnisse. Wenn wir diese Erfahrungen in unserem Leben machen, also dass wir erfahren, Gott ist in unseren Tiefen, in den Schwächen dabei, wo wir eigentlich selber nicht mehr können. Gott ist am Kreuz und wenn wir ihn da verstehen und erkennen, dann bezeichnet Paulus uns als die Vollkommenen. Ich habe das jetzt in einer anderen Übersetzung gelesen, aber wenn man, also in einer Übertragung, wenn man es in der Luther oder Elberfelder oder wo auch immer nachliest, dann heißt es immer die Vollkommenen. So vollkommen fühlen wir uns als Christen meistens nicht, aber trotzdem spricht Paulus die Christen, die verstehen, die Gott erkennen können und das Kreuz verstehen können, das sind die Vollkommenen, das sind die, die etwas erreicht haben. Selbst wenn sie dann zitternd und voller Angst auf der Bühne stehen und sich fast in die Hosen machen, so wie der Paulus. Das war auch nicht nur, und wenn wir das hören, dass Gott in dieser Niedrigkeit ist, dass Gott dort am meisten Kraft zeigt, wo er am schwächsten wirkt und für manche Menschen tatsächlich der gefühlte Beweis ist, hier hat Gott sich ad absurdum geführt, hier hat er gezeigt, er ist es nicht mehr. Wenn er hier am Kreuz stirbt, dann kann es nicht Gott sein. Aber in diesem Moment, wo er mit am schwächsten ist, wenn wir das begreifen, beziehungsweise da kommen wir immer wieder an den Punkt, wo wir merken, unsere Gesellschaft, unsere Welt tickt so anders. Unsere Welt sieht nicht die Höhepunkte des Lebens in den Schwächen, in den Verzweiflungen, sondern genau auf der anderen Seite. Es ist genau das Gegenteil. Die Gesellschaft strebt ganz anderes an. Und das war nicht nur bei uns heute so, wo wir sagen, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und in einer Konsumgesellschaft und es geht immer um ein immer mehr und immer besser. Sondern das war auch damals so, zu Jesu Zeiten und zu Paulus Zeiten. Was Gott hier tut, ist anders als alles, was jemals da gewesen ist, was Gott am Kreuz tut. Etwas ganz Neues und auch irgendwie Schräges und Skurriles. Wir als Christen sagen dann schon eher etwas Geheimnisvolles, weil es das in positiveren Worten ausdrückt. Aber es ist doch auch irgendwie schräg, dass er sich selber hingibt. Ein Gott, der sich den Menschen zuwendet und nicht andersrum, wie es normalerweise üblich ist. Der Mensch hat sich Gott zuzuwenden und der Mensch hat sich Gott zu unterwerfen, sondern Gott macht das wirklich komplett andersrum. Das gab es noch nie und das gibt es auch sonst nirgendwo. Ein Gott, der für die Menschen da ist und sich für sie opfert. Allein die Tatsache, dass ein Gott seinen Sohn aus Liebe zur Welt dem Tod preisgibt, scheint kurios und ist nur schwer zu begreifen. Und ich gebe zu, auch mir fällt es immer wieder schwer, vor allem diese Erklärung, wie kann sich denn Liebe zeigen, indem man einem Menschen den Tod preisgibt? Wie kann sich Liebe in einem Sterben zeigen? Und wenn ich mit Nichtchristen darüber spreche, dann merke ich schon die ganzen übernatürlichen Wunder im Neuen Testament oder auch im Alten Testament, die beschrieben werden, scheinen irgendwie abgedreht. Aber der Tod Jesu als eine freiwillige Hingabe und damit wird etwas bewirkt, was uns heute im Hier und Jetzt verändern kann. Das ist einfach nicht zu begreifen, wenn man diesen Glauben dahinter nicht hat. Aber genau das ist es. Gott ist Gott und er ist kein Mensch und deswegen folgt er nicht dieser menschlichen Logik, wo wir sagen, das funktioniert nicht, das geht nicht. Es funktioniert nicht nach dem Begreifen, Erklären oder unserem Denken und Handeln. Und so kann das auch kein Christ erklären und beschreiben. Auch wir als Christen leben in diesen Regeln unserer Welt, sind den Trend der Gesellschaft, der Struktur unseres Landes und den Möglichkeiten unserer Ressourcen ausgesetzt. Auch wir als Christ können genauso Erfolg haben wie andere Menschen. Wir können uns durchkämpfen und Herausforderungen annehmen, wir können viel Geld verdienen und es uns gut gehen lassen. Auch die Menschen, die an Gott glauben, kämpfen genauso mit Herausforderungen oder mit ihren Schwächen oder leiden unter Schicksalen. Wir definieren uns über das, was wir bisher gelernt haben, über das, was uns unsere Gesellschaft spiegelt, über das, was uns unsere Mitmenschen spiegeln. Und dann komme ich immer wieder an diese Punkte, wo ich einfach nur darüber staune, wenn ich in der Bibel lese, dass Gott doch so anders ist und die Maßstäbe so umdreht. Die Maßstäbe, die Wertmaßstäbe, mit denen wir in der Welt vorankommen, sind nicht die, in denen wir bei Gott vorankommen. Und so schwierig das ist, das immer auch wieder auszuhalten oder sich das für sich wirklich werden zu lassen, so ist es doch Gottes Maßstab, mit dem er immer wieder an uns rangeht. Ich liebe das, was für andere Menschen wertlos erscheint. Ich liebe den Menschen für das, was er ist und nicht für das, was er tut. Nur dadurch, dass für Gott das, was für uns Menschen groß ist, für ihn klein ist und genau andersrum, dass es für uns so klein aussieht, für ihn ganz, ganz groß sein kann. Nur dadurch ist es möglich, dass er am Kreuz sich für uns so hingegeben hat, dass er am Kreuz für uns das getan hat, was uns am Ende das Leben rettet. Nicht wir müssen dem Gott dienen, gehorsam sein und uns ihm unterordnen, damit wir von ihm begnadigt werden, sondern er beugt sich unter uns. Er gibt sich hin und kommt uns entgegen, weil er uns liebt. Und drittens, es ist der Geist und damit Gott selbst, der sein Geheimnis enthüllt. Diese Erkenntnis, dass Gott so handelt, ist wirklich zu hoch für uns. Also rein vom Menschlichen, vom Verstand her, ist es eigentlich nicht wirklich logisch zu erklären. Da kommt nicht am Ende bei der Gleichung das raus, was vorne steht. Für unser menschliches Denken. Aber Gottes Geist kann uns dieses Geheimnis öffnen. Es ist nicht wie ein Geheimnis zu verstehen, was wir so haben. Zwei Menschen haben ein Geheimnis und kein anderer darf es wissen, sondern bei Gott ist das Geheimnis ein offenes Geheimnis und jeder darf es wissen. Aber das Wissen, unser Wissen, reicht dafür nicht aus, um es zu verstehen. Sondern wir brauchen Gottes Verstehen, wir brauchen Gottes Geist dafür. Und deswegen bleibt es immer ein Stück geheimnisvoll. Deswegen nennen wir es oft Geheimnis, aber nicht, weil es verborgen sein soll, sondern weil es nicht für uns zu verstehen, nicht zu machen ist. Wir können nicht rational erklären, was dort am Kreuz geschehen ist, zumindest nicht so, dass es theoretisch hinterher jeder begreifen könnte. Aber wir können es mit Hilfe von Gottes Geist erklären, sodass wir Stück für Stück kapieren, was das für uns bedeutet. Rettung und Heil nämlich. Und dabei sind wir immer wieder auf Gott angewiesen, und zwar in einer doppelten Weise. Einmal im Reden davon und dann aber auch im Verstehen. Also wir verstehen Gott nur durch den Geist und wir können auch nur von ihm so davon reden. Oder der andere braucht dann wieder den Geist, um es zu verstehen. Beim Hören und beim Weitererzählen. Das, was wir unserem Gegenüber dabei von Gott erzählen, wo wir von Gott berührt werden, und wo sich das Geheimnis Gottes lüftet, das geschieht auch wieder durch das Wirken und die Kraft des Geistes Gottes. Und dann entlastet mich das unheimlich. Weil ich bei manchen Menschen, ich denke, wenn ich mit Nichtchristen darüber rede, ich muss denen das doch logisch einleuchten, ich muss denen das doch erklären oder ich halte lieber meinen Mund, sonst stehe ich irgendwie doof da. Aber es liegt in Gottes Hand. Wir dürfen davon erzählen, wir dürfen von Gott und von dem Geschehen am Kreuz erzählen und das berichten, was uns das vielleicht berührt, und es muss dem anderen nicht einleuchten. Wir müssen das nicht logisch machen. Gott kann das für den anderen logisch machen. Und damit bin ich wieder in dem Auto mit diesem jungen Mann. Ich konnte ihm nicht erklären und ich konnte ihm nicht beweisen oder eindeutig nachweisen, dass es Gott gibt. Ich konnte nur immer wieder sagen, dass ich glaube. Und dass aus diesem Glauben heraus immer wieder Begegnungen und Erfahrungen mit Gott geschehen. Und ich sagen kann, ja, da hat Gott in meinem Leben gewirkt, da hat er etwas getan. Aber am Ende bleibt es mein Annehmen, dass ich es angenommen habe, dass ich es glaube. Und mein Mitfahrer kann am Ende immer einen ganz anderen Schluss daraus folgern. Ich kann meinen Glauben teilen, ich kann davon erzählen. Und auf die Kraft Gottes vertrauen, dass er daraus macht, was er möchte. Ich weiß leider überhaupt nicht, was aus diesem Mann geworden ist. Wie oft er noch mit einer Pastorin fahren durfte und ob Gott irgendwann sein Herz angerührt hat. Ob er ihm das Geheimnis geöffnet hat. Aber dieser Mann liegt genauso in der Hand Gottes und das, was er gehört hat. Und um diesen Mann zu retten, reicht einzig und allein Jesu Tod am Kreuz. Und der ist bereits geschehen. Gottes Geist kann dieses Geheimnis für uns immer wieder öffnen. Und so können wir uns immer wieder neu von ihm berühren lassen, immer wieder neu ein Stück von ihm kennenlernen, von dem, was Gott für uns getan hat. Amen.